Moin Marie.
Moin Lena. Warte, irgendwas stimmt hier nicht. Wer bist du nochmal? Du hast ein anderes Trikot an als sonst.
Ja, erkennt man mich nicht mehr, oder? Also, hab nur aufs Trikot
irgendwie
geachtet.
Siehst du anders Scheiße. Aus. Ja, shit.
Nee, verdammt.
Nein. Kann jedem passieren, Katharina, gar kein Ding, haben wir jetzt auch schon erlebt. Das ist menschlich, aber ich verstehe Marco Friedels Reaktion auf die ganze Nummer. Für alle, die irgendwie nie im Internet sind oder gar kein Fußball gucken, dann erste Frage, was macht ihr in diesem Podcast? Schön, dass ihr da seid. Und zweite Frage, naja, ihr werdet es doch irgendwie gesehen haben, oder? Sonst nochmal kurz zusammengefasst, kleines Post-Match-Interview von Katharina Kleinfeld bei Sky mit dem guten Marco Friedl, seines Zeichens Werder-Kapitän, by the way, hatte ein Zetterer-Trikot an, denn ich glaube, die Story habt ihr mitbekommen, Zetterer kurz vor Beginn der Bundesliga nach Frankfurt gewechselt, direkt im ersten Spiel gegen seinen Ex-Verein im Tor. Da stand ein kleiner Trikottausch an, irgendwie verständlich, würde ich sagen. Marco Friedl kam auf jeden Fall in dem genannten Zetterer-Trikot ins Interview und da hat Katharina Kleinfeld einfach mal kurz vergessen, ihm ins Gesicht zu gucken und hat einfach gefragt, wie der Sieg denn geschmeckt hat, so ungefähr. Und Marco Friedels Gesichtsausdruck, davon habe ich geträumt, den Abend.
Ich fand es halt richtig, richtig lustig mit anzusehen, wie man gemerkt hat, dass das irgendwie amüsierend fand. Also er hat schon so ein bisschen geschmunzelt, aber natürlich hat ihn das auch genervt in dem Moment. So, ja, ich obwohl, ich glaube, ich hätte mich nicht zusammenreißen können. Und wie er dann so richtig trocken sagt, so, ja, ich bin Spieler bei Werder Bremen. So, als ob er so Nobody wäre.
Ich habe irgendwie im Nachhinein, als ich die Szene nochmal so Revue passieren lassen habe, gedacht so, boah, was sagt das? Also ja, es war ein kleiner Fehler in einem Interview und das kann jedem passieren, aber was sagt das über die Strahlkraft von Werder Bremen aktuell aus, wenn der Kapitän nicht erkannt wird in einem Interview?
Boah, ich meine...
Ich bin sehr pessimistisch, ihr merkt schon, das 4-1 hat mich gebrochen.
Da kommen wir gleich zu. Erstmal kurzer Fun-Fact über Katharina Kleinfeld, weil das wusste ich nicht und das ist halt auch rausgekommen, weil das Interview dann nochmal so viral gegangen ist. Das ist die Freundin von Kehl.
Von Sebastian Kehl?
Ja, ja, das ist einfach die Freundin von Kehl.
Ach du Scheiße. Okay. Ja, was im Fußball passiert, bleibt im Fußball. Oder wie sagen wir?
Vielleicht hat man sich da kennengelernt, weiß ich nicht.
Bei einem ähnlichen Interview meinst du? Oh mein Gott, ja, stimmt. Mit wem hat sie ihn wohl verwechselt, dass er so dachte, boah, ich bin geschmeichelt?
Bist du Cristiano Ronaldo?
Oh mein Gott, ja.
So fast so überhaupt nicht.
Ich würde mich so geschmeichelt fühlen, wenn man mich für einen Vergewaltiger hält. Geile Nummer. Okay, wir sind schon wieder famos reingestartet in diese Folge. Es wird Zeit für ein bisschen Fußball. Die Bundesliga ist back und zwar in voller Pracht, denn die erste Liga ist auch wieder da. Die zweite läuft ja schon ein bisschen. 3 Spieltage haben wir? 3, ne?
Yes, 3.
Ja,
absolviert.
Wir sind so hardcore informiert. Ja, ihr
Hannover wisst. Eisern an der Spitze.
Eisern vor allem. Ja, hier mixt sich schon wieder so einiges. Es mixt sich wirklich viel. Es ist auch viel passiert, finde ich, für den ersten Spieltag. Es gab gute Geschichten und ich hatte Spaß. Ich habe mir sogar das Eröffnungsspiel reingezogen.
Boah, da muss ich sagen, habe ich verzichtet. Ich habe es natürlich mitbekommen nebenbei im Ticker und war ehrlicherweise froh, dass ich es nicht gesehen habe, weil gar keinen Bock dazu sehen, dass die Bayern 6-0 gegen Leipzig gewinnen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, das wird so ein 18-0 gegen uns. Also gar keinen Bock.
Da ist schon mal die Hochrechnung betrieben, fair. Ich habe mir das Ganze mit einem Bayern-Kumpel zusammen in einer Bar oder Kneipe angeguckt und es waren einige Bayern-Fans dort. Und es gab ja tatsächlich auch ein Abseitstor für die Rasenballer unter Ole Werner. Für mich war es jedes Mal schwierig, wenn man Ole Werner mit dieser Cappy im Fullscreen gesehen hat. Jedes Mal Bruch, nochmal nachträglich. Aber ich hatte das Gefühl, in der Kneipe waren noch so ein paar Leute, die so ein bisschen trollen wollten, die einfach so gejubelt haben bei dem Abseitstor von Leipzig, einfach nur um zu gucken, was so passiert. Es ist basically gar nichts passiert, weil es einfach niemanden gejuckt hat. Vor allem nicht bei dem Spielstand. Aber ich finde, man hat gesehen, dass dieser Bayern-Kader und vor allem die erste Elf ordentlich was mitbringt. Ich hab ein bisschen Schiss.
Ja, ich glaube, wir haben ja ein bisschen dran rumgemeckert in unserer Prediction. Nicht, dass wir ihnen irgendwie die Meisterschaft hätten absprechen können. Ich glaube, das war klar.
Weit entfernt.
Aber dass sie halt nicht so in Topform sind. Ich will trotzdem sagen, auch wenn das natürlich beeindruckend war gegen RB, die man ja trotzdem leider noch irgendwie dort im oberen Kladderadatsch immer mitvermuten muss. Ich glaube, es ist halt auch dem geschuldet, dass die Bundesliga, auch wenn es unterhaltsam ist, im internationalen Vergleich sich ein bisschen schwierig tun wird. So, und die Bayern die, ja. Ich sehe es halt immer noch nicht. Wer hat in Frankfurt mit reingeworfen vielleicht so, aber wer soll sonst noch irgendwie
ja, aber auch nicht ernsthaft, ne? Also,
ja.
Wir haben ja schon so darüber geredet, dass das dann vielleicht so ein 10-Punkte-Abstand-Ding wird, trotzdem. Und das wäre noch gut.
Ich glaube, das war halt einfach sinnbildlich. Freitag war schon klar, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Also ehrlich, ich fresse einen Besen, wenn das nicht klappt.
Das war die erste Nachricht, die ich von Marie bekommen habe nach dem Endergebnis dieses Spiels. So viel zur Transparenz. Transparenz, gutes Stichwort. Wir können ja jetzt auch die Bonustipps in der Kick-Tipp-Liga einsehen. Das heißt, welchen Torschützenkönig hast du getippt von welchem Verein?
Oh, da muss ich einmal gleich live nachgucken. Warte kurz.
Was? Ich habe natürlich getippt, dass ein Bayern-Spieler Torschützenkönig wird.
Ja, ich auch. Ich hab's
ja, Nats, wenn nicht.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe gefühlt nur auf die Bayern getippt.
Bei mir gab es dieses Wochenende ein Ergebnis, das hat mich in der Tabelle endlich mal in einen Rang katapultiert, der halbwegs annehmbar ist. Und auch etwas, was ich für Werder nehmen würde, ist so unteres Mittelfeld. Und das war euer Ergebnis. Darüber reden wir später dann noch. Aber es gab einige Spiele, die mich überrascht haben. Wir könnten jetzt schon große Fässer aufmachen, right? Wenn ich so auf Hoffenheim in Leverkusen schaue, so ein paar Leute lecken sich, glaube ich, die Finger für ihre Takes.
Ich auf jeden Fall. Also Leverkusen war ja meine Negativüberraschung. Ich meinte, da wird nichts international und der Auftritt gegen Hoffenheim. Also,
aber sie sind ja in Führung gegangen. Wie hat sich das angefühlt?
Ich habe dran gezweifelt trotzdem. So irgendwie, das war so der eine Take, in den ich Vertrauen hatte tatsächlich und es hat sich bewahrheitet.
Na krass, nee, ich sehe das noch nicht so. Ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, weil zeitgleich Werder gespielt hat und das natürlich Prio hatte, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu früh. Genauso finde ich zu früh den Hype um Sandro Wagner und den FC Augsburg. Ja, so das 1:3 in Freiburg ist was Deutliches und in der Zusammenfassung sah das auch so aus, als wäre das nie in Gefahr gewesen, dieses Ergebnis. Aber ich würde Freiburg wirklich nicht unterschätzen.
Ich habe mich krass vertippt, glaube ich, bei Union. Also das ist das Spiel, was mich am meisten aufgeregt hat, diesen Spieltag. Ich gönn's Baumgart halt überhaupt nicht. Ich habe sie als Absteiger getippt. Ich habe ihn als erste Trainerentlassung getippt. Und das ist ja jetzt sowieso weg. Also sogar wenn er die nächsten 3 Spiele verkackt, wird er ja bleiben, weil er halt die Punkte gegen Stuttgart geholt hat. Das, auch man, VfB wirklich, ihr hattet einen Job. So, ihr hattet den Job, mich glücklich zu machen. Es hat nicht funktioniert.
Ich glaube, einer, der seinen Job auf jeden Fall ernst genommen hat, war Ansa. Der hat es ja quasi im Alleingang für die Unioner gemacht. Lass den mal irgendwie eine Verletzung mitnehmen diese Saison. Man wünscht es ihm nicht, Klopf auf Holz. Aber es könnte passieren und dann sieht es halt schon ganz anders aus. Aber ja, für deine erste Trainerentlassung sieht es ein bisschen schwierig aus. Meine steht noch.
Vor allem Stuttgart hat halt das Spiel auch einfach gemacht. Also jede einzelne Statistik spricht für sie.
Aber das
sie.
Ist ja ein klassisches Unionenspiel.
Ja, das können sie halt leider.
Es war aber schon schwierig, finde ich. Es waren ein paar Sachen dabei. Also ich habe, was Tipps angeht, da schon ein bisschen reingeschissen in der Samstagskonferenz. Und auch beim Topspiel abends. Wobei ich mich da sehr geärgert habe, weil ich habe drüber nachgedacht, einen Unentschieden zu tippen beim BVB am Millerntor.
Boah, wirklich, dieses Spiel. Also ich habe
im Nachhinein...
Das
ist so ein klassisches Dortmund-Ding.
Ja, ich habe im Nachhinein so mit Dortmund-Fans geredet und mit Pauli-Fans auch. Also Pauli natürlich alle richtig zufrieden damit.
War ja für
und die
wie
Dortmunder.
Sieg.
Ja, sowieso kann ich verstehen, wäre es ja für uns dann auch, wenn man sowas geschafft hätte. Aber ey, die Dortmunder, so richtig typisch, rate, worüber am meisten diskutiert wurde am Ende.
Lass mich raten über den Schiedsrichter.
Ja, Spoiler, es war nicht die eigene Leistung.
Natürlich.
Es war gefühlt alles. Es war gefühlt die Rote, die Frage nach der Doppelbestrafung der Schiri. Und ich denke mir, ja, Leute, aber irgendwann, weiß ich nicht,
mal
kann
die
Rassi die das nicht auch alles für euch machen? Ja, eben.
Ja, hat ja schon nicht geklappt. Und das lag auch an Vasil, der ja in der letzten Saison schon echten Bärendienst geleistet hat, was einige Elfmeter angeht. Ich habe 3 von 5 hat er gehalten letzte Saison, kann das sein? Irgendwie
ja,
so in
auf
der
jeden Fall gut.
Area. Das war sehr stark. Er hatte die Ecke ja schon, bevor Guirassy überhaupt angelaufen ist.
Ja. Deswegen, ach, weiß ich nicht. Natürlich, manchmal, ich kann das als Fan verstehen, wenn du das Gefühl hast, es war nicht nur fehlende Leistung, sondern da war auch noch Pech dabei, dass sich das dann nochmal ein bisschen räudiger anfühlt.
Ja.
Safe, 100% checke. Aber ich finde, man muss das dann einordnen. So, das kann es nicht jedes Mal sein.
Ja, ich würde immer sagen, die Faustregel ist, 24 Stunden darfst du dich einfach nur aufregen und allen anderen die Schuld geben und danach muss ein bisschen analysiert werden. Das obliegt aber ja eigentlich dem BVB und nicht den Fans.
Eben. So, muss man abhaken, jetzt weitermachen, so ist halt für Pauli ein wichtiger Punkt auf jeden Fall schon mal in der Saison, wo wahrscheinlich jeder zählen wird.
Ja, denke ich auch. Ich hatte sie ja auch in Richtung Abstieg getippt. Das muss ich vielleicht nochmal revidieren im Laufe dieser Saison. Mal schauen. Es gab auch ein paar Sachen, die so ein bisschen abseits des Fußballplatzes relevant sind für diese neue Bundesliga-Saison, auf die wir vielleicht einmal kurz eingehen wollen, right?
Ja, auf jeden Fall.
Fangen wir an mit mal wieder haltlosen Forderungen, beruhend auf Statistiken, die eigentlich das gar nicht hergeben. Es geht um die Polizeigewerkschaft und mehr Sicherheitstechnik. Es werden Sachen gefordert wie Gesichtserkennungssoftware und Personenscanner in den Stadien. Ich glaube, wir müssen nicht betonen, wie wild wir das finden, dass das ein Thema ist, weil viele der Statistiken zu Großveranstaltungen es einfach nicht hergeben, dass Fußballstadien ein Risikoort sind, an dem einem irgendwie was passieren kann und dass da einfach wieder viel vermixt wird, was nicht zusammengehört und damit ist, glaube ich, auch dazu wieder alles gesagt, oder?
Eben, wenn ihr euch da ein bisschen weiter zu informieren wollt, ich weiß, dass verschiedene Fanhilfen nach dem Aufruf des Dachverbandes der Fanhilfen sich dazu positioniert haben und auch wirklich hilfreiche Statistiken geteilt haben, die halt beweisen, dass die Argumentation der Gegenseite schwachsinnig ist. Guckt dort nach, bei uns ist es zum Beispiel die Fanhilfe Nordtribüne und jeder Verein hat so etwas. Kann ich nur empfehlen, da nachlesen.
Ja, und es gibt auch viele Fußballmedien, die sich auch damit ein bisschen differenzierter auseinandersetzen, als das die Mainstream-Medien bei diesem Thema tun, die halt im Fußball nicht so involviert sind. Also guckt euch die Statistiken an, seid differenziert über das, was da besprochen wird. Und vor allem, wenn diese Sachen mal wieder Thema werden in gesellschaftlichen Situationen mit nicht so wirklich Fußballfans und Leute einfach Sachen nachplappern, die da gesagt werden, die halt nicht zutreffen statistisch, dann sagt was. Geht drauf ein.
Ja, vergleicht es einfach nur einmal mit anderen Großveranstaltungen. Wirklich.
Ja, vergleicht es mal mit Karneval oder dem, vergleicht es mal mit dem Oktoberfest. Die Zahlen sind wild.
Boah, ja, auf jeden Fall. Absolut. Gut. Guter Vergleich.
Gut. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir der Vollständigkeit halber hier einmal abarbeiten. Es ist die letzte Bundesliga-Saison für Schiedsrichter Dennis Aitekin. Sind wir bereit?
Gerade in Anbetracht dessen, dass euer Spiel von Osmas und unser Spiel von Stegemann gepfiffen wurde jetzt zum Auftakt, ist das noch mal schmerzhafter zu hören.
Es ist wirklich, ja, glaube ich auch. Es wird was fehlen Ende der Saison. Auch ein bisschen quatschig, ja. Aber ich finde es schon schade, kann man so sagen. Zum Thema Schiedsrichter gibt es aber noch ein paar andere Themen. Die Schiri-Durchsagen, die ja schon getestet wurden in der letzten Saison, wurden ausgeweitet als Pilotprojekt. Das heißt, die werden jetzt in allen Stadien stattfinden, wenn so korrigierte Entscheidungen sind. Da ist, glaube ich, St. Pauli BVB ein gutes Beispiel. Das wurde ja in dem Spiel auch praktiziert, dass der Schiedsrichter dann eine Durchsage gemacht hat. Er hat dann kurz gestockt, wie er das formuliert. So ein bisschen wie so jemand, der so auf einer Anklagebank steht, der so für jedes Wort quasi irgendwie da eingebuchtet werden könnte, was nicht passt. Aber es war ganz spannend zu sehen.
Ja, das muss man ja auch erstmal üben und das muss sich ein bisschen einpendeln, wenn man es nicht gewohnt ist. So, die machen den Job auch teilweise seit sonst was wie vielen Jahren. Und jetzt plötzlich wird gesagt, ja, sag das mal dem ganzen Stadion. So.
Ja, mach mal Ansage, rede.
Rede, Löwe.
Gut. Aber die Basis, auf der diese Verkündungen dann stattfinden, die wurde auch noch ein bisschen gefüttert, zumindest bei der Abseitstechnologie. Da gibt es jetzt was Halbautomatisches mit KI, basiert auf Daten von so Spezialkameras, die in den Stadien angebracht werden. Das Ganze ist dann irgendwie so aufgebaut rund um den Spieler. Da gibt es dann so Tracking-Technologies und jeder Spieler bekommt so 21 Körperpunkte, an denen dann rekonstruiert wird in so einem 3D-Modell, wie die Abseitsstellung aussieht. Also es wird einfach noch kleinlicher und noch detaillierter, was das angeht. Ich finde es immer ein bisschen doll, vor allem bei Abseits, weil der Grundgedanke von Abseits war ja mal, dass du halt nicht so dich einfach so als einzelner Spieler in die Box des Gegners stellst und auf einen langen Ball wartest und dann so unbedroht einfach einschieben kannst, sondern dass halt die Abwehr auch irgendwie eine Chance hat, da mitzugehen. Aber wenn es dann zu so Millimeterentscheidungen kommt, habe ich das Gefühl, dass dieses Thema Abseits einfach so ad absurdum geführt wird.
Ja, also ich weiß nicht, es wird so getan, als ob das jetzt so Rocket Science ist. Und ich habe so das Gefühl, in 90% der Fällen ist es eigentlich mit dem Auge erkennbar. Und spätestens, wenn man dann eigentlich eine Linie zieht und andere Bilder geliefert bekommt. Aber wenn sie meinen, dafür künstliche Intelligenz befeuern zu müssen, dann muss das wohl sein. Wie wir dazu stehen, haben wir schon oft genug besprochen, dass das unserer Meinung nach eher unnötig ist.
Gut, dann würde ich sagen, Zeit für ein bisschen Fußball an dieser
Willst
Stelle.
Schaffst du das?
Ich muss, ich habe ja keine Wahl. Wir gehen noch mal ein bisschen rein ins Werder-Spiel gegen Frankfurt als erstes Spiel, was wir in dieser Saison besprechen. Ich darf direkt leiden. Es war mir ja irgendwie klar. Ich habe hier im Podcast ja auch gegen Werder getippt. Ich habe mir ja gar keine Illusion gemacht. Die Illusion, die hat mir dann eher das Team gegeben, was die ersten 20 Minuten echt ordentlich gekickt und mitgespielt hat. Vielleicht sogar ein bisschen länger als 20. Aber wir haben jetzt lange nicht über Werder gesprochen und über den HSV. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nochmal einmal abreißen, was so passiert ist im Sommer.
Ja, so Vorbereitung, wie wart ihr drauf? Ich hab ja schon rausgehört,
ja,
Antwort so ein
ist
bisschen,
nein.
Bei euch waren es die Testspiele und so auch nicht. So.
Die Antwort auf alles ist nein.
Ja, nein,
nix,
nein.
Einfach nichts los. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen durchgehen, was so transfermäßig passiert ist. Spoiler, es sind mehr Abgänge als Zugänge. Das ist ja kein Geheimnis. Das mit Cetera zu Eintracht Frankfurt können wir vielleicht auch noch mal kurz einordnen. Ich verstehe es ein bisschen aus Spielerperspektive. Bei Werder sehe ich es vielleicht als Chance, dass Backhaus auf jeden Fall seinen Karriereschritt gehen kann. Ich glaube auch, dass Horst Steffen der richtige Trainer ist, unter dem junge Spieler mehr Perspektive haben, was ja auch wichtig war bei Werder. War ja unter Ole Werner lange ein Thema und auch vorher schon, dass da so Entwicklung ein bisschen schwierig ist bei jungen Spielern. Ich finde es natürlich schade. Also ich glaube, ich schließe mich einfach den Werder-Fans an, die noch einen Banner mitgebracht haben nach Frankfurt mit den Worten immer gekämpft und alles gegeben, Bremen bleibt dein Zuhause, danke Zetti. Weil wer so viele Jahre in einem Verein spielt und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, auch in zweiter Reihe, das kannst du einfach nur ehren und dann halt nicht irgendwie noch nasty nachtreten oder sowas. Das sehe ich halt gar nicht. Deshalb ja. Das völlig okay. Hat ja auch nochmal 5 Millionen eingebracht.
Erstmal das und dann, wie du schon meintest, für ihn persönlich kann man es halt auch irgendwo nachvollziehen. So, das ist etwas als Spieler, also ich will denjenigen sehen, der es nicht angenommen hätte.
Ja, glaube ich nämlich auch. Der einzig andere, der uns was eingebracht hat finanziell, ist Marvin Ducksch. Der ist für 2 Millionen zu Birmingham City gegangen in die Championship. Der sollte ja auch letzte Saison schon gehen, war jetzt nichts, was mich so doll überrascht hat. Die Summe dann irgendwie schon. Ich dachte, da ist mehr drin. Aber war immer noch mehr als bei Veljkovic, Berg oder Anthony Jung. Die sind alle ablösefrei gegangen. Veljkovic in Richtung Roter Stern Belgrad, Berg ja bei Union, das haben wir schon besprochen. Und Jung, der kickt jetzt bei Freiburg. Einen haben wir noch verliehen, da gibt es zumindest 0,5 Millionen Leihgebühr zur Hertha, David Kownacki. Das war, glaube ich, auch im Sinne von allen Seiten, die da beteiligt waren. Ich glaube nicht, dass der einen Fuß auf den Rasen gekriegt hätte bei uns. Da ist er in der zweiten, glaube ich, besser aufgehoben. Und auf der Zugangsseite sieht es echt dünn aus. Es gab ja noch was Kurzfristiges. Karl Hein ist gekommen, eine Leihe von Arsenal. Ist der erste estnische Spieler bei Werder und erst der dritte in der Bundesliga, habe ich gelesen. Das ist schon krass. Der wird sich hinter Backhaus wahrscheinlich auf die Bank setzen. Es sei denn, Horst Steffen eröffnet dann nochmal einen Konkurrenzkampf um den Platz im Tor. Das glaube ich aber eher nicht.
Vor allem auch schwierig, wenn man so die nächsten Gegner betrachtet. Ich glaube, da ist es erstmal wichtig, auf Konstanz zu setzen. Und da nicht noch eine, in Anführungsstrichen, erstmal unnötige Diskussion aufzumachen.
Ja, über Backhaus und seine Leistung im Spiel gegen Frankfurt sprechen wir gleich noch. es gibt noch eine weitere Leihe, Maximilian Wöber, der ist jetzt schon verletzt. Und die einzige feste Verpflichtung, die Werder bisher getätigt hat, die ist, glaube ich, durch alle Medien gegangen und in allen Bubbles so ein bisschen angekommen. Das ist Samuel Mbangula für 10 Millionen von Juve. Ich finde es ein bisschen ein großes Preisschild für das, was jetzt dann halt auch die Erwartungshaltung ist, die an ihn gestellt wird. Ich finde aber, du siehst in den Spielen der kann ballen. Das ist schon spannend. Also ich habe schon Bock auf das, was da kommt. Ich habe auch das Gefühl, wenn der sich nochmal mit der Mannschaft ein bisschen besser einspielt, vor allem mit den Spielern, die mit ihm vorne ein bisschen kombinieren, so Jinma, Agu, was da so los ist, dann könnte das ganz geil werden. Aber alles andere in dieser Mannschaft ist ein reiner Flickenteppich.
Ja, er ist so ein bisschen irgendwie die Hoffnung so am Ende des Tunnels, weil der ganze Rest ist einfach nur Abgang über Abgang über Abgang über, man hat dort zu wenig bekommen, so, man hat damit vielleicht nicht so ganz gerechnet, das war schon letzte Saison klar, und dann kommt er und das gibt vielleicht der Mannschaft auch so einen kleinen Aufschwung, aber wie du schon meintest, mit dem Geld ist die Erwartungshaltung riesig an den.
Ja, und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und nach dem Pokalspiel in Bielefeld hat Marco Friedl sich ja auch ans Mikro gestellt und nochmal ganz klar gesagt, dass da noch was kommen muss. Und damit
ich dachte,
ja auch
das war Zetterer. Nein, okay.
er hat damit ja auch Fritz und Niemeyer kritisiert, zu Recht, finde ich auch. Vor allem, weil das ja nicht das erste Mal ist. Also ich glaube, letzte Saison war es Marvin Ducksch, der in die Richtung mal was gesagt hat in der Vorbereitungsphase oder zu Beginn der Saison. Ich glaube, Fritz ist schon klar, dass da was kommen muss und dass er nicht mehr viel Kredit hat bei Mannschaft und Fans, was das angeht. Weil, also mit dem Kader kannst du diese Saison nicht überleben. Dann war es das.
Ja, vor allem, weil er echt nicht mehr viel Zeit hat. Also wenn die nächsten Tage dann nicht zum Endspurt des Transferfensters nochmal was kommt, weiß ich nicht.
Da müsste einiges kommen. Ich sehe da ein paar Bedarfsstellen in diesem Kader, aber gut. Sprechen wir über die Hauptakteure der Partie. Zum einen ein Marco Friedl, aka Michael Zetterer im Interview. Der hat sein 200. Pflichtspiel für Werder gemacht. Ich glaube, er hätte sich ein schöneres vorstellen können. Und am Anfang musste ich schon gut lachen, als er zum Handshake gegangen ist und der Seitenwahl mit Robin Koch, weil die beiden basically ein Cosplay des jeweils anderen sind. Dieser Mittelscheitel und der Schnauzer. Also eigentlich sind die ein und dieselbe Person.
Vielleicht so Long Lost Brothers und man weiß es nicht.
Ja, also hätte Katharina Kleinfeld Marco Friedl für Robin Koch gehalten, ich hätte es mehr verstanden.
Ja, bei so ein paar kann man es irgendwie, kann man es wegstecken. Ja,
ja, finde ich auch. Hm. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Es hat so 10 Sekunden gedauert, dann gab es den ersten Kopftreffer bei Malatini. Geile Sache. Direkt eine Verletzungsunterbrechung. Ging aber tatsächlich weiter für ihn und auch für den Frankfurter, mit dem er da zusammengeknallt ist. Frankfurt hat uns von Beginn an echt krass hoch angelaufen. Das war schon echt mit Bauchweh zu beobachten. Ist ja auch nicht so, als wäre ich schon mit Bauchweh aufgewacht am ersten Spieltag. Der erste Torschuss in der Partie gehört aber tatsächlich Werder, nachdem besagter Mbangula sich links recht stark durchsetzt. Fand ich richtig interessant, wie er da ins 1-gegen-1 gegangen ist. Aber keine Minute später ist dann auf der anderen Seite der erste Torschuss da. Burkhardt trifft den Pfosten nach einer Ecke. Der Abpraller landet bei irgendeinem anderen Frankfurter. Wirklich so komplett unerwartet. Kriegt ihn so basically an den Oberschenkel. Und dann prallt der so am Tor vorbei. Da habe ich schon das erste Mal kurz tief eingeatmet.
Boah, glaube ich. Aber ich denke, dieses Lebenszeichen, was ihr durch den Angriff hattet und das allgemein die Anfangsphase vielleicht noch als umkämpft bezeichnet werden kann. So, das muss einem doch irgendwo Hoffnung geben. Gerade wenn man so, und ich kann hier ein bisschen transparent sein, sehr, sehr pessimistisch und eher ängstlich rangeht an die Sache.
Ja, aber ich finde, das ist eigentlich das Schlimmste daran, weil nur durch diese Anfangsphase hatte ich ja erst Hoffnung. Und die wurde dann so richtig zerstört. Aber gut, Werder hat es auf jeden Fall mutig gemacht, das stimmt schon. Die haben sich echt was getraut. Es gab auch echt irgendwie viel Ping-Pong im Mittelfeldbereich die ersten Minuten. Und das Kurioseste für mich war in der ersten Zeit des Spiels eh diese Backhaus-Zetterer-Situation. Also zu sehen, dass Zetterer in diesem anderen Tor, in einem anderen Trikot steht und Backhaus auch ein bisschen unsicher gewirkt hat in manchen Szenen. Das hat viel meine Aufmerksamkeit gefordert in den ersten Minuten des Spiels. Aber es war wirklich einfach hektisch. Frankfurt geht immer früh dazwischen bei allen Ballwechseln, die Werder irgendwie so anstrebt. Und Werder hat aber auch Glück, dass der zweite Ball dann oft noch vor den Füßen von irgendeinem Werderaner landet in der Vorwärtsbewegung. So entstehen eigentlich die meisten Angriffssituationen, hatte ich den Eindruck. Im Ballbesitz und vor allem im Aufbau ist Frankfurt natürlich deutlich kontrollierter. Das war ja auch irgendwie zu erwarten. Die Zweikampfführung war von Beginn an echt hart. Die erste gelbe Karte gab es in der 12. Minute für die Eintracht. Und das ist was, das ist mir nicht nur bei dem Spiel aufgefallen, das ist mir schon am Freitagabend aufgefallen bei den Münchnern gegen Leipzig, dass die echt doll in die Zweikämpfe gehen, als wenn so alle ein Zeichen setzen wollen zu Beginn der Saison.
Kann ich verstehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Saisonstart, dass man sich direkt empfehlen möchte, Startelf zu bleiben und vielleicht auch dieser Tatendrang, weil sie sich ja schon krass motivieren für den Auftakt. Also irgendwie so menschlich kann ich es voll nachvollziehen, dass man da so ein bisschen auch manchmal über die Stränge schlägt.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Gab ja auch die ein oder andere rote Karte an diesem Wochenende. Gut, ja, ich hatte ja meine Bedenken, was Backhaus angeht, und er sah auch ein bisschen unsicher aus. Er hat in dem Spiel dann so rund um die 18. Minute sein erstes richtiges Erfolgserlebnis. Er kann Burkhardt aufhalten, der einen richtig guten Ball von Doan auf links bekommt und fängt dann auch im Anschluss noch eine Flanke ab. Ich glaube, das hat ihm relativ gut getan, auch für so ein bisschen Sicherheit dann.
Ja, nur damit 4 Minuten später direkt das erste Ding reingeht.
Ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und hatte das Gefühl, dass Werder Frankfurt erst ab der eigenen Hälfte so richtig anläuft, war echt schwierig, weil so steht Uzun außerhalb des 16ers in der 22. Minute zentral relativ frei und zieht dann halt einfach mal ordentlich ab und erzielt damit das 1-0. Und da hat mir das schon nicht gefallen, wie das Anlaufverhalten war.
Ja, wobei dabei, ich meine, ich habe eben Backhaus damit in Verbindung gebracht, da muss ich ihn natürlich rausnehmen, also das ja. Hätte er nicht halten können.
Absolut, und dasselbe ja 2 Minuten später, als direkt das 2-0 hinterherkommt, bei Hoja, der nach einem Werder-Einwurf in der eigenen Hälfte das Tor erzielt, weil niemand bei Uzun ist, der auf gut Glück einfach mal flankt, und auch da hat Backhaus halt keine Chance, da ist es eher Malatini, der sich den Schuh anziehen muss, denn er steht komplett falsch zum Ball und zum Gegner und bekommt dann irgendwie nichts mehr mit, was da eigentlich abgeht.
Er hat sich ja auch weiterhin nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, ne? Also 10 Minuten später gibt's dann die gelbe. Schwierig.
Das war wirklich wild. Also erstmal muss man sagen, nach dem 2-0 Werder reagiert und bleibt auch offensiv aktiv, was ich ihnen hoch anrechne. Sie rücken auch immer wieder mit vor, wenn ein Angriff stattfindet. Also nicht nur ein oder zwei, sondern die Mannschaft schiebt immer noch nach, was ich gut fand. Aber außer Konter geht halt nicht viel, weil defensiv sieht es super mau aus. Und die gelbe für Malatini, die du schon angesprochen hast, die finde ich wild. Weil er will basically eigentlich nur den Ball holen für einen Eintracht-Einwurf, weil ihm das zu lange dauert. Denn die Bank der Eintracht hat den Ball irgendwie so unter den Füßen irgendwo da gebunkert, so ein bisschen. Und das Ganze ist einfach so dämlich, dass es dafür dann gelb gibt, da, anstatt der Bank halt gelb zu geben, weil sie den Ball nicht freigeben.
Ja, oder vielleicht einfach eine Ansage zu machen. So,
ja, also vor allem in der ersten Hälfte des Spiels für so eine Situation. Und das beeinflusst natürlich auch dann im Nachhinein noch, wenn du so verunsichert bist, Malatinis Verhalten in der Defensive.
Ich finde es halt irgendwie super unnötig, dass man da überhaupt direkt gelb gibt. So, dann geh halt hin, mach beiden eine Ansage, sag zu ihm von mir aus so, ja, brauchst nicht so ungeduldig sein, und sag zur Bank, dass sie den Ball nicht bunkern sollen. Ende Gelände. Fertig. Ja.
Finde ich auch, mehr Feingefühl vom Schiri wäre da gut gewesen. Dann gibt es vor der Halbzeitpause noch einen kleinen Lichtblick auf Werder-Seite, einen Standard. Ein guter Ball, den Friedel auch verarbeiten kann und den dann so in den Rücken von Zetterer auch bringt. Der hat aber Glück, der Ball geht nämlich nicht rein und es war auch abseits. Aber zumindest war es eine Offensivszene, die stattgefunden hat. So niedrig ist die Messlatte gerade.
Boah, ja, ich wollte gerade fragen, wie so zur Halbzeit irgendwie das Feeling war, aber ich glaube, dann war da auch schon jegliche Hoffnung verloren.
Nee, tatsächlich noch nicht ganz. Also ich war schon gut gefrustet, aber dadurch, dass die Anfangsphase ja so gut lief, hatte ich ja ein bisschen Hoffnung. Das heißt, ich bin noch nicht mit dem Gefühl in die Halbzeit gegangen, so ja, over and out. Aber das ändert sich relativ schnell, denn gerade als die Partie wieder angepfiffen ist, wirklich ohne Not, sehe ich einen der miesesten Pässe aller Zeiten ins Zentrum von Felix Agu. Und Frankfurt kann einfach direkt vorne reinziehen und das 3-0 erzielen.
Ich meine, eure Antwort kam ja ziemlich schnell, aber ich glaube, da war im Kopf aber auch schon so, ja, okay, wenn so ein grober Schlitzer passiert, so dann, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ich hatte relativ wenig Hoffnung.
Und zumindest als Fan war es dann schon schwierig, aber es hat schon gut getan, dass Werder zumindest ein bisschen reagiert hat. Also keine Minute später ist ja Jinma im Alleingang, der mit dem 1:3 nach einer echten Einladung, weil Uzun den Ball verliert und mit ordentlich Platz vor sich das Ding dann doch noch macht. Und die nächste gute Szene, die ist dann durch Schmied, der auf Grill passt. Der traut sich aber nicht abzuschließen und vertändelt den Ball dann durch so einen Pass im 16er der Frankfurter, was ich richtig nervig fand. Aber zumindest ist da noch was passiert. Aber einer, der wirklich gar kein Maß für gar nichts mehr hatte, war Osmas. Wirklich komplett leinenlos. Ungerechtfertigt gelb für Stark, der den Ball spielt, um den Konter zu unterbinden. Und Jinma bekommt dann auch gelb, weil er es gewagt hat, den Herrn Schiri auf seinen Fehler hinzuweisen. Also ich finde es wirklich nervig langsam.
Und meinst du, da hat er so diese Kapitänsregelung richtig durchgesetzt und war so ja mäßig, nee,
ja, aber halt so nicht. Sehr kleinlich. Direkt gelb geben. Er hat gerade eine Fehlentscheidung getroffen, die relativ offensichtlich war. Und dass dann halt mit Stark der nächste Abwehrspieler gelb vorbelastet ist, war halt auch relativ relevant in dieser Partie für Werder. Und dann einfach da nochmal die gelbe zu ziehen, statt einmal zu sagen, ey, nur der Kapitän redet mit mir. Weiß ich nicht. Also Feingefühl und Osmas im selben Satz funktioniert für mich nicht.
Ziemlich kurze Zündschnur. Also spricht auch dann dafür, dass er irgendwie das Gefühl hatte, wenn er da nicht hart durchgreift, hat er es nicht im Griff. Und ich finde, für die beiden Situationen quasi einer spricht einen auf einen Fehler an, auch wenn dir das nicht passt. Das kann ich prinzipiell verstehen als Schiri. Aber genauso wie bei dieser Bankgeschichte, man kann es ja halt auch ein bisschen diplomatischer zunächst lösen.
Ja, muss das, ist eigentlich die Frage. Gut.
Tut das Not.
Ja, was scheinbar Not getan hat, war die Einwechslung von Knauf, denn damit wechselt Topmüller auch das 4:1 ein. Werder spielt wirklich katastrophal hinten raus, schon wieder Agu, und lädt die Eintracht nochmal ein und dann fällt halt das 4:1. Es gibt dann hinten raus noch Einsatzminuten für Koulibaly und Top, nichts Nennenswertes mehr passiert. Am Ende geht dieses Spiel 4:1 für die Eintracht aus. Ich kann nicht sagen, dass das unverdient sei, würde ich ja auch nie. Aber es war schon belastend, vor allem beim Blick auf die Bank. Also was dieser Werder-Kader zu bieten hat, ist wirklich nahezu gar nichts.
Das gibt ja jetzt insgesamt nicht ganz so viel Hoffnung. Rechnest du dir denn irgendeine Chance gegen euren nächsten Gegner aus, die jetzt im ersten Spiel nicht überzeugt haben? Ihr dürft Leverkusen empfangen.
Also wenn ich nach deiner Prognose gehe, dann kann ich mir ja was ausrechnen.
Auf jeden Fall.
Ich rechne mir aber wirklich nicht viel aus. Also ein Unentschieden wäre schon Win, aber ich bin zu realistisch, als dass ich das tippen könnte. Ich glaube, boah. Na gut, versuchen wir mal mit ein bisschen Optimismus ranzugehen, denn ich bin auch im Stadion, deswegen tippe ich ein 1:1.
Ich denke, beide Teams haben eine schwierige Ausgangslage. So wie gesagt, da ich Leverkusen echt wenig zutraue diese Saison, ich bin sogar versucht, dir zuzustimmen beim 1:1, aber das, was ihr gegen Frankfurt gezeigt habt, war halt wirklich gar nichts. Erstes Heimspiel. Ja, ich will dir zustimmen. Ich will dran glauben, einfach weil ich nicht an Leverkusen glaube. So, ich sag, ihr kriegt ein bisschen Heimbonus und erkämpft euch den Punkt.
Du willst nur ein bisschen Milde walten lassen, weil du meine Sympathien brauchst für das Tippen beim Stadtderby gleich.
Ja, es darf nicht ganz furchtbar sein. Mir graut schon vor der nächsten Aufnahme, ey.
Du, mir graut es vor dieser Saison und dabei wird es, glaube ich, auch bleiben. Ich glaube, du hast einen relativ versöhnlichen Start in die Saison dann doch noch gefunden, oder?
Ja, Leute, wir haben Novum in diesem Podcast. So, wir spielen tatsächlich beide Bundesliga. Und für unser Auftaktspiel in der ersten Fußball-Bundesliga endlich wieder durften wir in Gladbach ran. Zuvor, ich muss sagen, unsere Transferperiode war eigentlich ganz zufriedenstellend. Da haben wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen gehabt. Aber trotz halt Abgängen, die wehgetan haben, wie beispielsweise ein Ludovic Reis, der gen Brügge gegangen ist, was absolut klar war, so, oder auch je nachdem, wie man sieht, ein Selke, der dann sich für Başakşehir hier entschieden hat, wie auch immer es nach den Gesprächen da dazu
das
gekommen ist.
Das kannst du auf dem YouTube-Kanal der Selkes nachverfolgen. Das wurde mir leider stimmt. In die Timeline gespielt, weil irgendeiner von euch das bei Blue Sky geteilt hat. Schande auf euer Haupt, dass ich mich damit beschäftigen musste.
Stimmt, Lena hat mir das geschickt und ich habe da tatsächlich kurz reingeguckt, weil mich das interessiert
ja,
hat
ich
und musste dann
auch
aber
Fehler.
Absolut wieder, ja, ich musste sofort rausgehen. Also, dass die da irgendwas suchen in einer Gegend, wo es, keine Ahnung, Spielplätze gibt für die Kinder, das übersteigt halt einfach mein Interessensgebiet. So, ich wünsche euch viel Glück bei der Wohnungssuche, aber Ich glaube, ihr habt das Kapital, um das zu meistern in Istanbul. Das schafft ihr bestimmt. So, ich glaube an euch. So. Ja, auf jeden Fall Selke, welch dann etwas, was dem Kader nicht so sehr schade, da aber dem Herzen, das Schonlau sich halt für Vancouver entschieden hat, meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung für ihn, weil er halt wirklich leistungstechnisch gar keine Einsatzzeit gesehen hätte. Das ist schon in Ordnung, dass er sich da
aber
verabschiedet
menschlich
hat.
Ein Verlust für die Mannschaft, oder? Ich meine, wir sprechen am Ende dieser Folge noch drüber. Marie und ich waren ja im Kino und wir haben uns die HSV-Doku in voller Länge gegeben.
Drei Stunden hat Lena sich das gegeben.
Was war schon brutal. Ich bin nur einmal raus, um einen Kaffee zu holen. Den brauchte ich dringend. Aber sonst haben wir durchgezogen. Marie ist nicht mal einmal auf Toilette gegangen, obwohl sie eigentlich irgendwann mal musste, weil es so spannend war. Und nicht spannend, weil wir nicht wussten, was passiert. Das war ja relativ offensichtlich. Aber ich finde, da habe zumindest ich nochmal gemerkt, die ja nicht so intensiv sich mit dem HSV beschäftigt, wie du das tust, was für eine Bedeutung Schonlau menschlich für diesen Kader hatte in der letzten Saison.
Ja, deswegen war ja auch meine Einschätzung so, menschlich tut es extrem weh, auch gerade was er für den Verein geleistet hat, auch als er Kapitän war halt. Aber für ihn, es freut mich, dass er dort Einsatzzeit bekommen wird und ist, denke ich, absolut der richtige Schritt. So, wir haben Poreba an Elversberg gegeben und Raab ist zur Union gegangen. Das sind so jetzt die wirklich nennenswerten Abgänge und die Zugänge sind eigentlich richtig, richtig nice. Also, und kann ich auch gleich lobend hervorheben, im Spiel schon einige, die sich gut geschlagen haben. Deswegen, ich bin dahingehend zuversichtlich, aber ich war es vor dem Spiel überhaupt nicht. Ich hatte auch genau wie du so eine sehr pessimistische Herangehensweise und Angst, dass das erste Spiel sofort entscheiden würde, okay, wir können uns direkt aus dieser Liga verabschieden. Also das wird überhaupt nichts, weil für mich war Gladbach so ein Gegner, wo man eigentlich ganz gut messen konnte, wie man mit dem wahrscheinlich unteren Mittelfeld dieser Liga mithalten können wird. Und mir war klar, wenn die jetzt irgendwie 3-4-0 gewinnen, dann tschüss. Dann war das ein schöner Ausflug. Und
ja, dann bleibt ja die Frage, gegen wen sollst du dann Punkte holen in dieser Saison? Weil Gladbach ja eigentlich schon eins der Teams ist, wie du sagst, was halt eins wäre, wo man Punkte holen könnte.
Eben, deswegen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich war noch nie so froh nach einem Unentschieden. Und ich habe ja auch gesagt in der Prediction der letzten Folge für das Spiel, ich würde ein Unentschieden nehmen. Und
hast du bekommen.
Ja, habe ich auch bekommen. Du hast es aber getippt. Also du hast
ich habe 0-0
getippt.
Gemacht.
Ja.
Es war ein klassisches Sonntagabendspiel. Ich weiß, das hat wirklich nichts zu bedeuten. Aber irgendwie sind Sonntagsspiele die, wo ich also wenn ich mal 0-0 tippe, dann an einem Sonntag.
Auf jeden Fall, das Spiel war auch tatsächlich am Ende des Tages ein typisches 0-0. Man muss sagen, dass die Expected Goals ein bisschen für Gladbach sprechen, weil sie halt auch die spielbestimmende Mannschaft waren. Sie hatten mehr Ballbesitz, sie hatten auch mehr Aktion. Rührt besonders aus Halbzeit 1 und Mitte der zweiten Halbzeit her, weil sie dort so ihre Drangphasen hatten. Aber insgesamt kam dabei jetzt auch nichts wirklich Nennenswertes bei rum. Also ich muss sagen, ich hatte Angst, als ich die Startaufstellung bei uns gesehen habe, Lena, weil ich hatte schon mehrfach gesagt, dieses 3-4-3, ich fühle das überhaupt nicht. Und ja, all diese Taktikecken-Leute, die jetzt aus ihren Verstecken kommen und sagen, nee, das ist ja eigentlich faktisch eine Fünferkette, weil Muheim und Guchulaischvili, dass die dann zurückkommen und so. Nein, ist mir egal. Wir haben in den Testspielen und im Pokal gesehen, wie kacke das eigentlich war. War ich kein Fan von. Hat mir Bauchschmerzen gemacht im Vorfeld.
Hast du ja auch mehrfach schon gesagt vorher hier, dass das deine mitgrößte Sorge ist.
Ja, jedenfalls Polzin hat nicht auf mich gehört und ich kann ihm nicht mal böse sein, weil es hat wirklich okay hingehauen in dem Spiel. Deswegen gut, dass er da souverän geblieben ist. Mir haben die Neuzugänge nämlich tatsächlich extrem gefallen und nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, wir haben defensiv stabil gestanden, sondern weil wir eigentlich von Anfang an Druck gemacht haben. Also es war die zweite Minute, wo Königsdörfer schon mal den Gladbacher Torhüter testet und da dachte ich schon so, oh, okay, wir machen was, wir haben was zu melden, Bundesliga, hallo, wir sind wieder da. Und so war es tatsächlich auch, dass man so die ersten 10, 15 Minuten viel unter, man probiert sich aus, beide Mannschaften tasten sich so ein bisschen ab, aber schon mit Chancenerarbeitung verbuchen konnte. Und gerade offensiv haben mir die Versuche von Remberg und Sahiti im Zusammenspiel sehr, sehr gefallen. Das hätte ich gar nicht vermutet, weil die ja wirklich noch gar nicht lang zusammenspielen. Aber da hat sich bei mir so ein bisschen Ego entwickelt, dass ich dachte, okay, hier könnte tatsächlich was gehen und wir gehen auf jeden Fall nicht mit 3 Toren Unterschied unter oder so.
Ja, das stark.
Ganz gut, ja.
Also kann man schon irgendwie anerkennend festhalten. Ich habe das Spiel nur im Radio verfolgt. Der Sportshow-Stream ist sehr gut, Leute. Shoutout. denn ich zahle aktuell nicht für den Anbieter für die Sonntagsspiele. Ich hatte aber schon auch den Eindruck, dass viel der defensiven Arbeit beim HSV dann auch ein bisschen darauf beruht, dass man sich ja auf Heuer Fernandes eigentlich immer gut verlassen kann, right?
Also ja, das also ist ja er schon wurde ein wichtiger Rückhalt. Das stimmt, er wurde auf jeden Fall gefordert. Einerseits erwartbar, wenn man Gladbach das Spiel bestimmen lässt. Andererseits, ich glaube, es war wichtig im Vorfeld, dass man auch nach der Verpflichtung von Perez, der ja von den Bayern kam, ganz klar vorm Spiel kommuniziert hat, dass Heuer Fernandes die 1 bleibt. Ich glaube, das hat ihm dann auch gut getan und dass man da die Frage nicht irgendwie unnötig aufmacht. Hatten wir ja eben bei euch auch schon, dass das einerseits manchmal förderlich sein kann, aber auch ein bisschen Unruhe reinbringt und gerade eine Mannschaft, die aus so einem großen Teil aus Neuzugängen besteht, dass man ihm da die Chance gibt, sich zu beweisen, sehr gut, und das hat er auch getan. Aber wie du hast das völlig richtig angemerkt, es war manchmal ein bisschen sehr risikoreich, hätte nicht unbedingt sein müssen.
Na gut, aber hat Gladbach ja auch nichts draus gemacht. Namentlich genannt Tabakovic hat es ja auch nicht hinbekommen, obwohl er ein, zwei Szenen hatte, die relativ vielversprechend aussahen.
Auf jeden Fall haben sie es nicht hinbekommen. Ich war trotzdem von unserer Defensive überrascht, gerade vielleicht auch, weil das ja so die letzten 3, 4 Jahre auch in diesem Podcast immer mein Sorgenkind war. Da zu sehen, dass zum Beispiel ein Torunariga, der in den Testspielen absolut grauenvoll performt hat, also wirklich furchtbar mit anzusehen. Ja, also das ist sehr nett gesagt, so absolut gar nichts gerissen hat, wirklich sehr viel Stabilität reingebracht hat und die Statistiken sprechen auch für ihn, sehr gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, Remberg hatte ich in der Kombi mit Sahiti schon erwähnt, Capaldo hat mir auch gefallen, also das hat alles sehr gut gewirkt. Und was ich richtig cool fand, war dadurch, dass halt sowohl Dompe als auch Paulsen nicht vollends fit waren und dann eher gen Ende gekommen sind, dass man tatsächlich dem 18-jährigen Rössing Lilicid die Chance gegeben hat, da fast 80 Minuten durchzuspielen. Ja, das ist ein wilder Name. Aber dass der mit 18 das Spiel so annimmt und so versucht mitzugestalten und da einfach 75 Minuten lang spielt, das finde ich stark bei so einem historischen Match. Hat er gut gemacht und danach kamen ja auch Paulsen und Dompe. Und ab da fand ich, hast du die Vision richtig gesehen, die Polzin eigentlich fahren möchte, was jetzt vom Fitnesslevel her eben nicht drin war. Und gegen Ende wäre dann theoretisch auch noch die Chance gewesen, das Tor, was Mikel Bronsis abstauben möchte, das zählt dann nicht, weil er halt im Abseits steht und ich will ihn da absolut in Schutz nehmen. Ich bin mir nicht sicher, dass der reingegangen wäre, wenn er nicht eingeschritten wäre, und aus dem Spiel heraus, als jemand, der mal Fußball gespielt hat, natürlich gehst du dahin. So, wenn der einfach vorbeigekullert wäre, hätte jeder gefragt, warum ist er nicht hingegangen. So, und dann...
Ja, auch fair.
Ja. Deswegen ist schade, dass es nichts geworden ist. Ich habe mich lautstark aufgeregt und dann wurde die Szene gezeigt und er steht halt so ungefähr 2 ganze Männer im Abseits und dann musste ich auch still sein. Aber ja, das 0-0 nimmt man, sehr gute Ausgangslage. Ein paar Baustellen sind noch zu erkennen, aber im Großen und Ganzen, ich sehe die Vision und es hat mir unglaublich viel Hoffnung gegeben.
Das kann ich verstehen. Und es hat mir Hoffnung gegeben für meinen Tipp in Richtung Gerardo Seoane.
Boah, ja, stimmt. Eigentlich auch. Auch wenn das jetzt zwar ein Punkt auf Gladbachs Konto ist, für die wäre der Anspruch, glaube ich, ein etwas anderer gewesen.
Ja, du musst ja einfach nur mal die Perspektive einnehmen. Und das klingt jetzt despektierlich. Und da es gegen den HSV geht, meine ich das sicher auch so. Am Ende des Tages seid ihr ein Aufsteiger und Gladbach muss 3 Punkte gegen euch einfahren eigentlich.
Aber das hat Seoane ja direkt, und da fand ich auch, er hat sich so ein bisschen versucht, den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Direkt vorm Spiel meinte er, ja, der HSV ist kein normaler Aufsteiger, einer der größten Clubs in Deutschland, bla bla. Aber faktisch hat die Clubgröße oder halt die historische Wirkung gar nichts mit dem Spielerischen aktuell zu tun. Ich verstehe natürlich, was er meint, so, aber ich finde, das ist auch irgendwie eine leicht gemachte Ausrede.
Ja, schon ein bisschen. Aber trotzdem ist das die Perspektive, die ich einnehmen würde, wenn ich Gladbacher wäre.
Ja, schon, verstehe ich. Ich kann es, wie gesagt, wirklich nachvollziehen. Aber am Ende des Tages, wie du schon sagst, ist es für sie, dass sie halt nur ein torloses Unentschieden trotz ihrer Drangphasen in einem Spiel gegen einen Aufsteiger geschafft haben. Und das spricht nicht zu 100% für ihn.
Absolut. Gut. Wie ist es denn dein Bauchgefühl und was spricht für einen Sieg im Stadtderby?
Ich will nicht tippen. Es ist irgendwie...
Sagst du jedes Mal, Marie.
Ja. Derby ist Derby. Sogar wenn wir jetzt 5-0 von Gladbach auf die Fresse bekommen hätten und Pauli da 5-0 gegen Dortmund gewonnen hätte, so, es ist ein Derby und man kann irgendwie den Rest so richtig schwer nur werten. Das weiß ich nicht. Wir sind heim, wir sind wieder da. Ich glaube, das 0-0 war genau das Spiel, was einen nicht irgendwie so hochnäsig werden lässt, aber auch nicht deprimierend. Ja, wir gewinnen das auf jeden Fall heim. Ich bin dort, ich bin vor Ort im Stadion und...
Du bist auch anderswo vor dem Spiel noch, ne?
Ja, ich bin auch anderswo tatsächlich. Ihr könnt mich als Gast hören und ich werde das natürlich euch auf Instagram verlinken und wir werden es auch in der Folgenbeschreibung der nächsten Folge teilen. Ich bin beim Millanton zu Gast und darf dort teilnehmen bei dem Format vor dem Spieltag, nach dem Spieltag und darf dort ein bisschen mutmaßen, wie das Spiel gegen Pauli wohl so wird und danach darf ich auch darüber reden. Hoffentlich wird das dann nicht ganz furchtbar. Lena war ja letzte Saison dort zu Gast. Die Folgen könnt ihr auch gerne nochmal nachhören.
Ja, ich kann dir schon mal einen Tipp geben, wenn du keinen Streit heraufbeschwören willst, dann sagst du San Pauli und nicht Pauli.
Da ist für mich okay.
Das, sonst wirst du jedes Mal korrigiert.
Das Kreuz dürfen die sich gerne auferlegen. Ist in Ordnung. So,
nimm's in Kauf. Okay.
Ja, ich darf's denen ja auch nicht zu angenehm machen. Ich tendiere dazu, dann immer gerne ein bisschen sehr nett und kooperativ zu sein. Machen wir hier nicht. So, ich komme aus einem Derby-Podcast und wir machen das andere dann halt zum Derby-Podcast. So.
Okay, dann will ich jetzt auch einen Derby-Tipp in Zahlen.
3-2 für uns.
Du hast lange überlegt.
Ja, weil ich habe kurz überlegt, ob ich wieder so, okay, es fällt vielleicht ein Tor, aber nee, es ist ein Derby, beide back in der Bundesliga, so das Freitagabend, warum auch immer das Spiel Freitagabend ist, während Augsburg-Bayern das Topspiel ist.
Das ist das erste Topspiel seit Ewigkeiten für den FC Augsburg. Ich sage, das liegt zu 99,9% an Sandro Wagner und zu 0,1% an den Bayern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich gehe mit, ich glaube, ich da viele Tore sehe ich auch. Vor allem, weil die Defensive des FC St. Pauli im Spiel gegen Dortmund ja auch gezeigt hat, wie viel sie zulässt. Und ich glaube auch, dass ihr durchaus anfällig seid. Das Unvermögen von Gladbach, das dann zu vollstrecken, das hat man ja gesehen. Das heißt, eine Mannschaft, die auch irgendwie in der Lage ist, Tore zu schießen. Und auch das hat St. Pauli gegen Dortmund gezeigt, dass sie das noch können. Da wird, glaube ich, mehr bei rumkommen. Bei mir schlägt das Pendel aber leicht in die andere Richtung aus, natürlich. Du hast es gesagt, wir sind ein Derby-Podcast. Ich tippe 3-2 für St. Pauli im Volksparkstadion.
Okay, aber wir sind uns bei den vielen Toren einig. Catcht uns, wenn wir über das 0-0 reden dann.
Es wird auf jeden Fall ein spannender Freitagabend, glaube ich. Auch als Person, die ja mit beiden Vereinen eigentlich nichts zu tun hat, außer halt Rivalität oder Freundschaft in dem Fall, ist es auch irgendwie immer ein Abend als eine Person, die in der Stadt Hamburg lebt, an dem man dann doch irgendwie Bock hat, dieses Spiel zu verfolgen, weil man den ganzen Tag schon merkt, dass hier irgendwas los ist in der Stadt.
Ja, definitiv. Ich kann nur sagen, es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Man kann es aber auch als unglaubliches Privileg auffassen, ein anderes Team in der Stadt zu haben, was dann so ein Derby auslösen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist, in Bremen wirst du, glaube ich, überhaupt nicht gefrontet, wenn du Werder-Fan bist. Also ich glaube, in 99% der Fällen passiert da gar nichts, wenn du dich dazu bekennst.
Viel Harmonie.
In Hamburg, weißt du halt, bei jedem ist es so eine 50-50-Chance, so, ob du jetzt mega aneckst oder ob alles voll in Ordnung ist. Und ja,
das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil es als Werder-Fan hier ja genauso ist. Also die St. Pauli-Fans sagen immer so, ja, geil. Und von den HSV-Fans kriegst du immer einen Spruch.
Ja, fair auf jeden Fall. Nur dann an dem Tag, das ist eine ganz besondere Stimmung. Du siehst überall schon, welche Fangruppe wo lang gegangen ist, wo sind Sticker, wo wurde was überklebt, wo gab es vielleicht schon mal ein bisschen Stress und so. Das, ja, ich freue mich, aber mir ist auch mulmig zumute.
Kann ich verstehen. Eine wichtige Frage zu der Thematik habe ich noch. Glaubst du, die Doppelbelastung von Stadt- und Nordderby wird euch in die Knie zwingen am Ende der Saison? Weil ich meine, St. Pauli und Werder, wir haben ja jeweils nur ein Derby, was stattfindet.
Nee, das belebt uns.
Okay.
Das wird richtig, richtig toll und vor allem wird es für diesen Podcast toll. So,
das
aber,
schauen wir uns dann Ende der Saison nochmal an. Wir haben ja noch was, worauf wir gucken können. Eine Zeit beim HSV, in der es keine Derbys gab, nämlich die Aufstiegssaison.
Exakt so. Wir haben uns die Doku angeguckt, deshalb, falls ihr keine Spoiler haben wollt, müsst ihr hier leider ausmachen.
Leute, das ist in real life passiert. Das ist wirklich jetzt die minimalste Spoilerwarnung, die wir rausgeben können. Spoiler, der HSV ist aufgestiegen und wir haben uns die Doku angeguckt.
Ich muss sagen, ich fand's cool, die am Stück zu sehen tatsächlich. Kino ist natürlich immer was Besonderes, große Leinwand, coole Atmosphäre. Aber das alles so in einem Rutsch durchzuziehen, das fand ich schon cool. Und das jetzt nicht beispielsweise irgendwie jeden Tag eine Folge oder jede Woche. Das war schön, das so als Gesamtwerk betrachten zu können.
Ja, es hat dann auch so ein bisschen teilweise eine Sogkraft gehabt, dass man so richtig drin war im Verlauf der Saison auch, dadurch, dass es ja so nahtlos ineinander übergegangen ist mit den Folgen. Ich habe deutliche Kritikpunkte am Stil der Doku und wie da einiges entschieden worden ist und auch künstlerisch herangegangen worden ist an das Ganze. Das ist aber mehr was für einen Filmpodcast an dieser Stelle, würde ich sagen. Deshalb, ich würde als Fazit sagen, ich hätte eine Kabinenansprache von Steffen Baumgart nicht gebraucht, um mein Leben weiterzuführen. Ich habe sie trotzdem bekommen. Und auch von Tim Walter und auch von Merlin Polzin. Das haben wir uns alles reingezogen. Das könnt ihr euch dann in der Doku auch anschauen. Ich glaube, für einen Fan ist es halt immer noch mal so wie so ein Real-Life von dem, was passiert ist. Und ich habe ja auch gemerkt, dass es dich zum Beispiel emotional an manchen Stellen dann doch wieder gepackt hat, weil das ja Erinnerungen sind, die man abrufen kann. Und das ist ja genau das, was die Doku bei einem auslösen will. Ich würde aber die These anstellen, dass ich Dokus kenne, die das besser machen.
Ja, ich denke, dass da natürlich, wenn du Fan bist und durch diese Dokumentation eben erstmal Einblicke in eine Mannschaft und einen Verein bekommst, den du einfach über alles liebst und dass eine Saison behandelt oder mehrere Saisons, eine ganze Zeit, die du halt live miterlebt hast, dass du das gar nicht irgendwie 100% objektiv betrachten kannst, weil es dich krass emotionalisiert. Klar. So, das ist halt, wenn man das Emotionale davon wegnimmt, und das hat die Doku geschafft und das muss ich ihr anrechnen, und sie ist ja auch für die Fans durchaus gemacht. So, wenn man das wegnimmt, gibt es auch Kritikpunkte, die ich habe. Jetzt vielleicht nicht aus so einer filmerischen Perspektive wie du, weil ich da auch einfach null vom Fach bin, aber auch von ein paar Entscheidungen, die getroffen wurden, was man reinnimmt und was nicht, wo ich mir vielleicht auch andere Sachen gewünscht hätte, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass es ordentlich ist und dass es deutlich schlechtere Fußball-Dokus gab. Also wenn ich mich da an das von hier RB erinnere, was wir uns als Strafe mal angucken mussten und so.
Das war aber auch wirklich, also das war ganz weit unten in der Schublade. Aber ich finde, wir können ja mal ein bisschen konkreter werden mit Sachen, die wir gut fanden oder die wir kritikwürdig finden. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr stark, dass die Doku nicht außen vor lässt, sondern wirklich aktiv behandelt, dass die Frauen des HSV auch aufgestiegen sind in dieser Saison und dass sogar in zwei Folgen ein etwas längerer Teil sich damit beschäftigt, wie deren Reise so ein bisschen war in Ausschnitten und auch wie die Spielerinnen quasi das erlebt haben und vor allem auch wie deren Trainingsbedingungen sind, wie die leben, was die an Benefits zur Verfügung gestellt bekommen rund um den Fußball, weil diese Gender Pay Gap ja auch dort und wahrscheinlich mehr als in fast allen anderen Lebensbereichen wirklich in Kraft tritt und man das nochmal sehen kann. Und das fand ich sehr, sehr stark zum Beispiel.
Ja, dass sich dort auch ein bisschen, meiner Meinung nach immer noch viel zu nett, aber kritisch geäußert wurde und dass das tatsächlich gezeigt wurde, das fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Ich fand's
vor allem, das Nordderby war auch Thema, ne?
Ja, das Nordderby, wo wir waren bei den Frauen, DFB-Pokal. Ja, das war
fand
cool.
Fand ich sehr schön. Das hat auch in mir nochmal was hochgerufen.
Ja.
Weil das sind ja Erinnerungen, die wir beide abrufen konnten, weil wir beide im Stadion waren. Und das, finde ich, hat dann gut funktioniert. Für mich auch als Exkurs, was ich wirklich bodenlos frech und scheiße fand, waren die KI-generierten Videosequenzen, die als Schnittbilder eingesetzt worden sind. Das, finde ich, geht gegen jegliche Ethik der Kunst in meinen Augen,
ja,
wenn du eigentlich Leute dafür engagieren könntest, die wirklich künstlerisch was daraus machen. Oder du die Bilder halt auch einfach hättest selber drehen können, weil da war teilweise sowas wie irgendwie ein Bein, so ein Unterschenkel mit einem Fußballschuh, der so den Fuß auf den Ball setzt auf dem Rasen. Das kannst du halt auch einfach selber drehen.
Ja, das ist halt einfach Faulheit und das lässt sich leider in so vielen Bereichen des Lebens wiedererkennen, dass so viel einfach, weiß ich nicht, um Gelder zu sparen oder sonst was, wird da auf Umwelt und Co. geschissen und einfach KI genommen. Das mal außen vor, ich fand's richtig wild, dass einfach H.P. Baxter, also fucking Scooter, teilweise da den Erzähler gemacht hat. Also
ja,
ich habe mich
andere Leute, also so eine Moderatorin, Janine Ullmann, glaube ich.
Ja, ich habe mich am Anfang voll gefreut, dass Ditsche das gemacht hat, weil Ehrenmann so. Aber danach, das war sehr, sehr wild, da Scooter
ja
zu hören.
Es waren wahrscheinlich einfach prominente HSV-Fans, nehme ich mal an. Ich habe die Befürchtung, wenn diese Produktion eine Werder-Doku gemacht hätte, dann wäre die Moderation da von Jan Delay durchgeführt worden. Und dann wäre es schwierig geworden.
Ja, ich glaube, dass was ich gut fand wiederum war und womit ich nicht gerechnet habe, dass so ein großer Anteil der Doku aus wirklich Spielerstimmen besteht. Also dass sehr, sehr vielen Spielern im Kader, auch welche von denen man, glaube ich, nicht erwartet hätte, dass sie so viel dazu sagen, tatsächlich mit interviewt worden sind oder nochmal ihren Senf dazu gegeben haben, das hat mir gefallen, habe ich nicht erwartet.
Ja, ich glaube, man kann vielleicht, das ist kein großer Spoiler, würde ich sagen, Heuer Fernandes äußert sich viel, auch zu Szenen, die bestimmt nicht so leicht waren für ihn. Man erinnert sich an das kuriose Eigentor im Stadtderby, noch die Saison vor der Aufstiegssaison. Denn die Doku fängt relativ früh an. Und das, finde ich, ist auch ein Punkt, über den wir sprechen können, die Verteilung der Geschichte in den Folgen. Denn der eigentliche Aufstieg und vor allem die Aufstiegssaison, ich hätte der mehr Raum gewünscht. Also da war auch noch viel bei von Walter, Baumgart und was noch alles dazu gehört. Also relativ weit zurück, was die Geschichte angeht. Und klar braucht es auch so einen kleinen Abriss über die 7 Jahre zweite Liga und wie ist man da eigentlich hingekommen. Aber zum 100. Mal zu sehen, wie die Uhr im Volksparkstadion abgebaut wird oder dass Dino Hermann weint auf der Tribüne sitzt, hätte ich jetzt nicht gebraucht, um die Tragweite zu begreifen dessen, was es bedeutet, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Es war wichtig, dass das eingeordnet wurde. Und so gerade als Fan hat man das auch sehr gespürt, dass der Aufstieg, die Aufstiegssaison und dann am Ende der Moment, wo es dann endlich wahr wird, eigentlich im Vergleich zum ganzen Leid der letzten Jahre gar nicht mal so groß immer war. So, nur das hätte man in der Doku halt auch prozentual ein bisschen anders machen können. Also sind einfach 5 Folgen absolut Leid. So. Und
ich
dann ist
Spaß,
so eine Folge
und Marie
geil.
Hatte eine Folge Spaß.
Ja, wirklich. Ich habe mehrfach zu Lena gesagt, als dann die Folgen halt gewechselt haben, als man so kurz was sagen konnte, so mit so, ja, warum? Ich bin hier für eine gute Zeit hergekommen.
Ja, wann wird's endlich gut? Es hat wirklich lange gedauert im Verlauf der Doku. Ich finde, das kann man schon ankreiden. Und wie immer, finde ich in Sportdokus, der wirklich spannende Teil, der wird dann nicht erzählt. Es gibt so eine Szene, da sitzt Kunz mit so 2, 3 anderen irgendwie im Raum und spricht so über Trainerkandidaten und all so Sachen. Und das Gleiche gibt es auch nochmal mit Bold und dem Thema Spieler oder andersrum. Ich weiß nicht mehr genau, wie da die Timeline war. Aber dann wird immer sowas gesagt wie, ja, das sind jetzt unsere 3 finalen Kandidaten. Und du weißt dann so, ja, okay, der, das geworden ist, ist halt Steffen Baumgart. Wer waren denn die anderen 2? Das willst du doch wissen. Das ist doch das Interessante. Genauso wie bei Transfermarkt und Spieler gab es kurz so eine Einstellung, wenn ich zu Hause gewesen wäre und das geguckt hätte, ich hätte auf Pause gedrückt, da war so eine Wand mit Nachwuchsspielern aus Norddeutschland von auch kleineren Vereinen in Hamburg und sogar auch einer im Werder-Trikot mit Foto. Und das hätte ich natürlich gerne detaillierter gesehen, über wen da auch gesprochen wird als Perspektive.
Ja, also man bleibt dann schon nur so halbtransparent bei den Blicken.
Ja, und auch so an der Oberfläche.
Ja. Ja, was ich halt daran anknüpfend mega schade war, fand bei so Dingen, die einem gefehlt haben, war einfach absolut die Fanperspektive. Also
komplett.
Ich Ich verstehe, dass man irgendwo einen Fokus setzen möchte mit der Doku und das ist auch völlig in Ordnung. Aber was mich gestört hat, war dann, lass die Fans komplett raus, meiner Meinung nach. So, und dass sie die in der Einszene kritisch mit reingebracht haben, nämlich als da das Feuerwerkthema war, so um quasi, um damit so die Spielunterbrechung in dem Spiel und dann, dass der HSV dort aus dem Rhythmus gekommen ist, mit reinzubringen, das fand ich richtig scheiße. Da dachte ich mir, dann lass das weg, dann redet von mir aus gar nicht über die Fans. Dann ist die Doku halt so fokussiert. Aber nicht, wir bringen sie kritisch mit rein und den riesengroßen Mega-Anteil, den sie eigentlich an diesem Aufstieg und an dem ganzen Support über die letzten Jahre haben, den lassen wir weg. Das geht gar nicht.
Das wird dem halt null gerecht. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich fände sie ganz rauszulassen auch verkehrt, weil das ist das, wovon der Fußball lebt. Also die können sich ja nicht wirklich die Illusion machen, dass der Zirkus Bundesliga, den die da veranstalten, auch nur irgendwie stattfinden würde, wenn wir nicht alle dafür zahlen würden, indem wir ins Stadion gehen, indem wir Fernsehbilder gucken und indem wir halt auch Dinge rund ums Stadion konsumieren, indem wir dadurch Tourismus antreiben und all diese Dinge. Also ohne uns und unsere Leidenschaft für den Fußball würde das gar nicht existieren. Und diese Tatsache so außen vor zu lassen und dann auch, das fand ich leicht unsensibel tatsächlich sogar, dass in teilweise Kabinenansprachen auch von Polzin einfach so Sachen gesagt worden sind wie, hier geht's nur um uns, wir, die Mannschaft, lass die alle weg, alle da draußen, sind egal. Und ich denke mir so, nee, nicht alle. Also ja, die Medien und was die schreiben und der Gegner und alle, die Kritik üben, ja, das kannst du dir in deiner Wagenburg gerne so bauen, dass es egal ist, aber da ist wirklich ein großer Teil an Menschen, der ist nicht egal. Und gerade bei einem Verein wie dem HSV, die Anzahl an Fans und Mitgliedern dieses Vereins, die kommen halt gar nicht zu Wort und stattdessen bieten sie dann so einem jemandem wie Kühne noch irgendwie die Bühne für ein Interview, in der er nochmal erzählen kann, dass er ja eigentlich selber auch nur Fan ist, halt nur mit ein bisschen mehr Geld.
Ja, darauf hätte ich auch verzichten können. Also diese Aufnahmen und auch noch von der ein oder anderen Nase, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, die da ein bisschen zu viel vorgekommen sind, meiner Meinung nach, da fragt man sich schon, wo ist denn der Fokus? Und sind wir wirklich nur die armen Zahlschweine, die am Ende sogar auch noch fürs Kinoticket quasi bezahlen, so um sich das anzugucken, nur um dann eigentlich nur einmal Negativbeispiel zu sein und dann
und halt einmal auf dem Rathausplatz schön gefilmt zu werden, wie man die Meisterschaft feiert, weil eigentlich ist man ja nur da, um zu jubeln. Oh, sorry. Stimmt, da war ja was. Finger in die Wunde. Oh, Grüße an Köln.
Ja, ey. So. Gut. Ja, aber trotzdem war unterhaltsam, hätte schlimmer sein können, finde ich, muss man sagen, bei allen Kritikpunkten. Und als Fan, es schafft es, einen zu emotionalisieren. Ich kann es trotzdem weiterempfehlen, aber ordnet es ein für euch.
Ja, und vor allem als HSV-Fan ist das, glaube ich, ein Must-Watch. Ich glaube, für alle anderen ist das so ein Ding. Wenn die deutsche Doku-Landschaft euch in letzter Zeit nicht begeistert hat, dann wird sie es auch hier nicht tun. Vor allem, was Sportdokus angeht oder einfach Dokus über deutsche Personen im öffentlichen Leben, auch KünstlerInnen. Da habe ich in letzter Zeit einiges gesehen und es hat mich durchaus regelmäßig enttäuscht vom Stil und auch von Schema F, wie diese Dokumentationen aufgezogen sind. Egal, ob sie irgendwie Spielfilmlänge haben oder als Serie rauskommen. Da ist einfach nichts Neues dabei, da fällt den Leuten nicht viel ein, wie man das aufziehen kann. Da ist es das immer gleiche Setting, irgendein unpersönliches Hotelzimmer oder ein Set, wo einfach nur ein Stuhl steht, wo jemand in einem Interview über was redet, was gut war. Aber das, was wirklich gut war, das sehen wir dann gar nicht. Und das finde ich immer noch traurig, denn gerade der Fußball, der ja medial 24/7 so stark begleitet wird, und vor allem die emotionalen Momente, die ja auf dem Rasen passieren und in den Fankurven, die sind ja auf Material, die gibt's ja, die sind gefilmt. Die hätte man durchaus nutzen können. Ich weiß nicht, ob das eine rechte Frage war, vor allem beim Fußball. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit der DFL, der UEFA, der FIFA, whatever. Aber da wäre Potenzial für mehr gewesen, finde ich. Das ist mein Fazit.
Ja, und ich brauche jetzt einfach noch eine Doku, um das zu vervollständigen. Ich möchte, dass irgendwer einfach nur eine Doku macht, diese Jahre aus Fanperspektive. Ja, ich möchte wirklich, ich will das Leid und die Tränen sehen, die wir damals beim Abstieg haben. Ich möchte danach aber genauso sehen, wie wir zurückgekommen sind, wie diese Fans diesen Verein niemals aufgegeben haben, obwohl wir 2018 alles verloren haben, wofür wir noch standen und wo wir uns rangeklammert haben, dass wir diese zweite Liga angenommen haben. Ich will die zahlreichen Banner sehen, ich möchte die Choreos sehen, ich möchte alles sehen, ich möchte die Tränen und die aufbauenden Worte sehen, die Capo und Co. von der Nord ständig an die Mannschaft gerichtet haben. Ich möchte alles sehen, auch die Jahre, wo wir die Relegation nicht gepackt haben und so weiter und so fort. Was wir Fans da eigentlich geleistet haben, ist unglaublich. Und dass das nicht gewürdigt wurde, das ist halt einfach Schweinkram. So.
Naja, zumindest für ein paar Schnittbilder von Choreos hat es gereicht in der Doku. Ich glaube, das ist auch einfach ein Spannungsfeld, was da entstanden ist über viele Jahre, das dafür sorgt, dass solche Bilder auch einfach teilweise nicht möglich sind, weil die aktive Fanszene und auch viele Fans drumherum, die dieser Szene nahestehen, einfach auch keine Lust mehr haben, mit Medien zu kooperieren und zusammenzuarbeiten für solche Dinge, denn am Ende wird es immer nur gegen einen verwendet. Und trotzdem wären das ja die Bilder, die wir oder Fans wie wir gerne sehen würden. Ich würde gern sehen, wie so 30, 40 Leute an einem Sonntag in so einer Turnhalle sitzen und so einen Banner malen und wie viel Freizeit die da reinstecken und wie die Spendenaktionen organisieren, wie die um den Verein herum einfach auch wohltätige Zwecke unterstützen, wie sie diesen Verein mit prägen. Und stattdessen werden sie halt so wie aufmüpfige, nervige bei der Mitgliederversammlung dargestellt beim HSV, die irgendeinem Antrag nicht zugestimmt haben, den der Typ im Anzug gerne gehabt hätte. So. Und das ist ein Bild und ein Framing, das würde ich der Doku schon vorwerfen.
Ja, wirklich, zeig mir lieber die kleinen Fanclubs, die in ihrem Dorf im Hamburger Umfeld da, weiß ich nicht, sich vorbereiten, zu den Spielen fahren, vielleicht eine Auswärtsfahrt organisieren. So, und was wir auch, das fällt mir noch dazu ein, was wir auch besprochen hatten, nachdem wir die Doku gesehen haben, wir hätten auch voll gerne, vielleicht sind wir damit alleine, aber nur so Einblicke bekommen über die Leute, über die sonst keiner spricht. So etwas wie der Zeugwart ist dort.
Den hat man kurz ist gesehen.
Ist zu Wort gekommen. Dann der Typ, der die Vlogs auf die Trikots macht, durfte seinen Senf dazugeben. Und dann kam halt raus, wie lange er schon beim Verein ist, was er für Zeiten miterlebt hat, von wem er Fan ist, von wem nicht und so. Also
es gab Es gab ja auch zwei Interviewschnipsel von der Teampsychologin, fand ich auch super interessant, kam
mega
auch nicht mehr
spannend,
leider.
Ja.
Zeig mir, welche Person den Bus fährt, zeig mir die Person, die jeden Tag das Stadion aufschließt, wenn es losgeht, zeig mir die Greenkeeper, das fand ich richtig spannend. Das war eigentlich einfach nur so ein Lückenfüller, weil sie kurz so ein bisschen was erzählen mussten und darunter haben sie einfach die Bilder gelegt davon, wie der neue Rasen verlegt wird. Das hätte ich gerne gesehen, das fand ich richtig spannend.
Ja, also ich hätte wirklich richtig gerne so ein hinter den Kulissen, wirklich begleitet das Reinigungsteam, so zeigt mir alles, was damit zu tun hat. Ich fände es sehr, sehr cool. Oder die Leute, die beim Spieltag tatsächlich im Stadion drumherum arbeiten.
Die Fahnen schwenken am Rand unten und die Leute, die halt an jeder Ecke mithelfen, damit dieser Verein jetzt wieder da ist, wo er ist. Denn ja klar, es geht um die Aufstiegssaison, das ist der Fokus der Doku und du musst mir jetzt auch nicht jeden Mitarbeitenden zeigen, der oder die da irgendwie im Hintergrund arbeiten, sondern zeig mir die Leute, die das für den Verein auch machen, weil sie dafür brennen, weil sie da Bock drauf haben. So.
Ja,
und dann
weil
nicht
sie seit
nur
25 Jahren dabei sind und nicht wie die meisten Spieler und Trainer und Aufsichtsrat und Co. tatsächlich nicht so lange.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Exakt. Gut, wir hören uns nach dem Derby und nach eurem Test gegen Leverkusen weiter.
Es wird ein aufregendes Wochenende.
Safe. So wie wir uns weiterhin in der Bundesliga schlagen werden. Und ich glaube, jetzt verabschieden wir uns mal mit den richtigen Namen, oder? Ich sage nämlich Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie. Vergesst nicht zu tippen, Leute.